WDR 5 Spezial.
Der Hobbit von John Ronald R. Tolkien. Für den Funk bearbeitet von Ingeborg Öhme-Tröntle und Heinz-Dieter Köhler. Mit der Musik von Enno Dugend.
In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Dieser Hobbit war ein sehr wohlhabender Hobbit. Und sein Name war Beutlin. Die Beutlins hatten seit undenklichen Zeiten hier gelebt. Und die Leute hielten sie für außerordentlich achtbar. Nicht nur, weil die meisten der Beutlins reich, sondern weil sie noch nie in ein Abenteuer verstrickt gewesen waren und nie etwas Unvorhergesehenes getan hatten. Man konnte im Voraus sagen, was ein Beutlin auf eine Frage antworten würde. Dies hier aber ist die Geschichte von einem Beutlin, der trotzdem Abenteuer erlebte und sich selbst über völlig unvorhergesehene Fragen reden hörte. Bilbo Beutlin hieß unser Hobbit. Bilbo Beutlin von Beutelsend. Und seine Mutter war die berühmte Belladonna Tuck, eine der drei ausgezeichneten Töchter des alten Tuck. Der alte Tuck war das Haupt der Hobbits, die jenseits des Wassers wohnten, des schmalen Flusses am Fuß des Berges. Es wurde oft gemunkelt, dass vor langer Zeit einmal ein Tuck eine Fee geheiratet hätte. Das war natürlich Unsinn. Aber sicherlich war bei ihnen nicht alles so ganz Hobbit-mäßig, denn ab und zu ging ein Angehöriger der Tucks fort und stürzte sich in Abenteuer. Sie verschwanden heimlich und die Familie vertuschte es. Nicht, dass Belladonna Tuck jemals in irgendwelche Abenteuer verwickelt gewesen wäre. Indessen ist es wahrscheinlich, dass Bilbo Beutlin von Beutelsend, ihr einziger Sohn, obgleich er doch aussah und sich genauso benahm wie eine zweite Ausgabe seines grundsoliden und behäbigen Vaters, irgendetwas Wunderliches in seinen Anlagen von der Tuck-Seite übernommen hatte. Es war etwas, das nur auf die Chance wartete, um ans Licht zu kommen. Eines Morgens vor langer Zeit in der großen Stille, als es noch wenig Geräusche und mehr Grün gab, als die Hobbits noch zahlreich und glücklich waren und Bilbo Beutlin nach dem Frühstück vor seiner Tür eine enorm lange Holzpfeife rauchte, die nahezu bis zu seinen wolligen Zehen reichte, die immer sauber gebürstet waren, da ereignete sich ein merkwürdiger Zufall.
»Guten Morgen«,
sagte Bilbo, und er meinte es ehrlich. Die Sonne schien und das Gras war grün. ein kleiner alter Mann mit einem Stab, hohem spitzenblauen Hut, einem langen grauen Mantel mit einer silbernen Schärpe, über die sein langer weißer Bart hing, schaute ihn scharf unter seinen buschigen Augenbrauen hervor an.
»Was meint ihr damit?«
fragte er.
»Wünscht ihr mir einen guten Morgen? Oder meint ihr, dass dies ein guter Morgen ist? Gleich viel, ob ich es wünsche oder nicht. Meint ihr, dass euch der Morgen gut bekommt? Oder dass dies ein Morgen ist, an dem man gut sein muss?«
»Alles auf einmal«,
sagte Bilbo.
»Und ein sehr feiner Morgen, wie eine Pfeife Tabak vor der Tür obendrein. Wenn ihr eine Pfeife bei euch habt, dann setzt euch her und bedient euch. Nichts drängt zur Eile. Wir haben noch den ganzen Tag vor uns.«
Bilbo setzte sich auf die Bank vor der Tür, kreuzte die Beine und blies einen wundervollen grauen Ring in die Luft.
»Sehr schön«,
sagte Gandalf.
»Aber ich habe heute Morgen keine Zeit, Ringe zu blasen. Ich suche jemand für ein Abenteuer, das bestanden sein will. Und es ist außerordentlich schwierig, jemanden dafür zu finden.«
»Das kann ich mir denken, in dieser Gegend. Wir sind ruhige Leute hier und suchen keine Abenteuer. So etwas verspätet nur die Mahlzeiten. Ich kann nicht verstehen, was jemand daran findet«,
sagte unser Mr. Beutlin, schob seinen Daumen hinter die Hosenträger und blies einen noch dickeren Ring in die Luft. Dann holte er seine Morgenzeitung heraus und begann zu lesen, gab einfach vor, keine Notiz mehr von dem alten Mann zu nehmen. Der stand da, stützte sich auf seinen Stock und betrachtete den Hobbit, ohne ein Wort zu sagen.
»Guten Morgen«,
sagte Bilbo schließlich.
»Wir wollen hier keine Abenteuer, vielen Dank. Ihr könnt es hinter dem Berg oder jenseits des Wassers versuchen.«
Damit meinte er, die Unterhaltung wäre beendet.
»Was ihr nicht alles unter guten Morgen versteht. Jetzt meint ihr, dass ihr mich damit loswerden könntet. Dass es gut wäre, wenn ich verschwende.«
»Aber keineswegs, mein bester Herr. Wie heißt ihr eigentlich?«
»Ja, freilich, mein bester Herr. Ich weiß sehr gut, wie ihr heißt. Mr. Bilbo Beutlin. Und ihr kennt auch meinen Namen, obgleich ihr nicht ahnt, dass ausgerechnet ich dazu gehöre. Ich bin Gandalf. Und Gandalf denkt nur, das bin ich. Reizend, dass Belladonnas Sohn mich mit einem guten Morgen wegscheuchen will, als ob ich Knöpfe an der Tür verkaufe.«
»Gandalf? Gandalf? Du lieber Himmel. Doch nicht der wandernde Zauberer, der dem alten Tuck ein paar magischer Diamantklammern verehrte, die sich von selbst schlossen und sich niemals ohne Befehl lösten? Keiner verstand es, wie er beim Kaffeetrinken so wunderbare Geschichten über Drachen zu erzählen, über Kobolde und Riesen, über gerettete Prinzessinnen und über das unvorhergesehene Glück von Söhnen armer Witwen. Ja, doch nicht Gandalf, der so ausgezeichnete Feuerwerke abzubrennen verstand? Ja, daran erinnere ich mich. Der alte Tuck arrangierte sie zur Sommersonnenwende. Meine Güte. Doch nicht der Gandalf, der es auf dem Gewissen hat, dass so viele brave Burschen und Mädchen einfach ins Blaue gingen, verrückte Abenteuer zu erleben? Beim Bäumeklettern angefangen bis zur Reise auf Schiffen, die hinüber zur anderen Seite segelten? Der Himmel sei mir gnädig. So ein Leben schien, aber... Ich meine, ihr habt in dieser Gegend allerhand angerichtet. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er immer noch solchen Unfug macht.
Was soll ich denn sonst machen?
Sagte der Zauberer.
Und ich bin froh, dass ihr euch noch an einiges erinnert. Ihr scheint beispielsweise meine Feuerwerke in gutem Andenken behalten zu haben. Und das ist gewiss nicht ohne Hoffnung. In der Tat, um eures seligen Großvaters Tuck und der armen Belladonna willen, gebe ich euch gern, um was ihr mich gebeten habt.
Verzeihung, habe ich denn um etwas gebeten?
Natürlich habt ihr, zweimal sogar. Um meine Verzeihung habt ihr gebeten, die gebe ich euch. Und außerdem gehe ich sogar noch weiter und schicke euch in dies besagte Abenteuer. Das ist sehr erheiternd für mich und ausgezeichnet für euch. Und nützlich ist es außerdem, das heißt, wenn ihr es wohlbehalten übersteht.
Tut mir leid, ich wünsche keine Abenteuer. Vielen Dank. Und heute schon gar nicht. Guten Morgen, mein Herr. Aber bitte kommt zum Tee, jederzeit, wie es euch passt. Warum nicht morgen? Auf Wiedersehen.
Damit drehte sich der Hobbit um, verschwand hinter der runden grünen Tür und schloss sie, so schnell er es, ohne unhöflich zu erscheinen, wagen konnte. Denn Zauberer sind schließlich Zauberer.
Warum in aller Welt bat ich ihn bloß zum Tee?
sagte er vor sich hin, als er in die Speisekammer ging. Zwar hatte er gerade gefrühstückt, aber er dachte, dass ein Kuchen...
Oder zwei und ein Schluck dazu...
ihm gut täten, nach diesem Schrecken. Gandalf stand inzwischen noch immer vor der Tür und lachte lange und leise. Nach einer Weile trat er näher und mit der Stockspitze kratzte er ein wunderliches Zeichen auf die schöne grüne Haustür. Dann zog er davon, gerade als der Hobbit seinen zweiten Kuchen beendet hatte und erleichtert aufatmete, weil er glaubte, dass er nun glücklich alle Abenteuer vermieden hätte. Am nächsten Tag hatte er Gandalf fast vergessen. Ein gutes Gedächtnis war nicht seine Stärke, es sei denn, er benutzte sein Notizbuch. Dann hätte er vielleicht eingetragen: Gandalf, Tee, Mittwoch.
Mittwoch, Tee, Gandalf. Mittwoch, Tee,
er rannte
Gandalf
zur Küche.
Mittwoch, Tee, Gandalf.
Setzte den Teekessel auf Mittwoch und lief zur Tür.
Ich bin ganz untröstlich, dass ich...
euch warten ließ, wollte er sagen, als er sah, dass keineswegs Gandalf vor ihm stand. Es war ein Zwerg mit einem blauen Bart, den er hinter den Goldgürtel gesteckt hatte, mit leuchtenden Augen unter seiner dunkelgrünen Kapuze. Kaum war die Tür geöffnet, so drängte er sich auch schon hinein, gerade als ob er erwartet worden wäre. Er hing seinen Kapuzenmantel an den nächsten Haken, verbeugte sich und sagte:
Dwalin zu euren Diensten.
Bilbo Beutlin zu euren Diensten. Ich wollte gerade meinen Tee nehmen. Ja, bitte, trinkt eine Tasse mit.
Sie saßen nicht lange am Tisch.
Entschuldigt mich,
sagte Bilbo und ging zur Tür. Habt ihr schließlich doch noch hierher gefunden, wollte er diesmal Gandalf fragen.
Habt ihr schließlich doch?
Es war nicht Gandalf.
Noch.
Statt Gandalf stand ein sehr ehrwürdig aussehender Zwerg auf der Schwelle.
Wie ich sehe, kommen Sie schon an,
sagte er, als er Dwalins grüne Kapuze am Haken sah.
Balin zu euren Diensten,
setzte er hinzu, die Hand auf der Brust.
Schönen Dank,
erwiderte Bilbo. Das war nicht korrekt, aber Sie kommen schon. Das hatte ihn ernstlich verwirrt. Er hatte gern Besuch, aber lieber war es ihm, wenn er den Besuch kannte, bevor er ankam. Auch zog er es vor, Besucher selbst einzuladen.
Ja, diesmal ist es sicher Gandalf.
Es waren zwei weitere Zwerge.
Kili zu euren Dienst,
sagte der eine.
Und Fili,
der andere.
Das wird ein schönes Gedränge heute Abend geben.
Gedränge?
Dachte Mr. Beutlin.
Das ist ein scheußlicher Gedanke. Ich muss mich eine Minute hinsetzen. Erst mal sammeln und einen kleinen Schluck nehmen.
Nun, er hatte kaum einen Schluck getrunken.
Da ist wohl einer an der Tür,
sagte er blinzelnd.
Einer? Wahrscheinlich vier, dem Geräusch nach. Übrigens sahen wir sie hinter uns herkommen.
Es waren nicht vier, es waren fünf.
Dori,
Lori,
Ori,
Rein
und
Klein
waren ihre Namen. Nun war es wirklich beinahe ein Gedränge geworden. Da kam ein lautes Pochen von der wunderschönen grünen Tür unseres Hobbits. Bilbo rannte den Gang entlang.
Mittwoch!
Dies war der widerwärtigste Mittwoch, den er je erlebt hatte. Mit einem Ruck riss er die Tür auf. Da fielen sie alle herein, einer nach dem anderen. Noch mehr Zwerge, noch einmal vier. Und da stand auch Gandalf hinter ihnen. Er lehnte sich auf einen Stock und lachte.
Vorsichtig, vorsichtig! Das ist doch sonst nicht eure Art, Bilbo, Freunde warten zu lassen. Und dann die Tür mit einem Ruck aufzuziehen. Lasst mich vorstellen. Bifur, Bofur, Bombur und besonders Thorin.
Es war der große Thorin Eichenschild selber. Und es behagte ihm keineswegs, dass er flach auf Bilbos Fußmatte hinplumpste und Bifur, Bofur und Bombur auf ihn drauffielen. Denn Bombur war ungewöhnlich fett und schwer. Thorin blieb infolgedessen sehr kühl und sagte nicht zu Diensten. Aber der arme Mr. Beutlin bat so oft um Entschuldigung, dass Thorin schließlich so etwas wie
»Das war fast gar nichts«,
brummte und sogar aufhörte, länger ärgerlich dreinzuschauen.
»Jetzt sind wir alle hier«,
sagte Gandalf, schaute die Reihe der 13 Kapuzen entlang und hängte seinen eigenen Hut an den Haken.
»Eine wirklich lustige Versammlung. Ich hoffe, es ist noch etwas zu essen und zu trinken übrig. Es wird spät werden, bis wir alle unsere Geschäfte erledigt haben. Aber zuerst brauchen wir ein bisschen Musik.
Hilli und Fili liefen zu ihren Rucksäcken und brachten kleine Fiedeln. Dori, Nori und Uri holten Flöten aus den unergründlichen Taschen ihrer Kapuzenmäntel. Bombo holte eine Trommel aus der Halle. Bifur und Bufur gingen ebenfalls hinaus und kamen mit Klarinetten zurück, die sie bei den Spazierstöcken abgestellt hatten. Dwalin und Balin sagten:
Entschuldigung, unsere Instrumente liegen noch vor der Tür.
Dann bringt auch meines mit,
rief Thorin Eichenschild ihnen zu. Sie kamen zurück mit Bratschen, die größer als sie selbst waren, und mit Thorins in grünes Tuch eingeschlagener Harfe. Und als Thorin sie schlug, begann die Musik so plötzlich und süß, dass Bilbo alles andere vergaß. Er wurde in dunkle Lande hinweggeführt, unter seltsame Monde, weit fort über das Wasser, sehr weit von seiner Hobbithöhle unter dem Berg entfernt. Das Dunkel drang durch die kleinen Fenster, die in die Flanke des Berges eingelassen waren, in den Raum. Das Feuer flackerte. Es war April. Und noch immer spielten sie, während der Schatten von Gandalfs Bart unruhig über die Wände geisterte. Die Dunkelheit füllte den ganzen Raum und das Feuer verlosch. Die Schatten ertranken und immer noch spielten sie. Plötzlich begann erst eine.
Weit über die kalten Nebelberge.
Dann ein anderer.
Zu den Tiefen verliesen und uralten Höhlen.
Einen Gesang von Zwergen in den verborgenen Landschaften ihrer alten Heimat.
Das gleiche verzauberte Gold.
Während sie so sangen, verspürte der Hobbit in sich die Liebe zu den wunderbaren Schätzen, die mit so viel Mühe und Geschick geschaffen worden waren. Und wie durch einen Zauber entstand in ihm ein wütender, gieriger Wunsch, der auch die Herzen der Zwerge erfüllte. Gleichzeitig erwachte etwas von der Tuck-Seite in ihm. Er sehnte sich danach, hinauszuziehen und die großen Gebirge zu sehen und die Kiefern und Wasserfälle rauschen zu hören, die Höhlen auszukundschaften und ein Schwert zu tragen statt eines Spazierstocks. Er schaute aus dem Fenster. Die Sterne standen an einem schwarzen Himmel hoch über den Bäumen. Er dachte an die Juwelen der Zwerge, die in dunklen Gewölben schimmerten. Plötzlich sprang am Horizont jenseits des Wassers eine große Flamme auf. Vielleicht hatte jemand ein Feuer entzündet. Und er musste plötzlich an plündernde Drachen denken, die sich auf seinem ruhigen Berg niederließen und alles in Flammen erstickten. Da schauderte es ihn. Und schnell war er wieder Mr. Beutlin von Beutels End.
Weit über die grimmigen Nebelberge, zu den Tiefen verliesen und düsteren Hallen. Und unsere Harfen
Hört jetzt Thorins Rede,
sagte Gandalf. Und Thorin begann.
Gandalf, Zwerge und Mr. Beutlin, wir haben uns im Hause unseres Freundes und Mitverschwörers zusammengefunden. Im Hause dieses ausgezeichneten und wagemutigen Hobbits. Mögen die Haare an seinen Zehen niemals ausfallen. Alles Lob seinem Wein und seinem Bier.
Thorin machte eine Atempause, um dem Hobbit Gelegenheit zu einer höflichen Bemerkung zu geben. Aber seine Höflichkeit war gänzlich verloren, denn der arme Bilbo Beutlin machte nur protestierend seinen Mund auf und zu. Man hatte ihn wagemutig genannt und noch schlimmer, Mitverschwörer. Aber Bilbo bekam nicht einmal ein Krächzen heraus. So verstört war er.
Wir sind zusammengekommen, um unsere Pläne, unsere Wege, unsere Mittel, unsere Politik und unsere Listen zu besprechen. Wir wollen bald, noch ehe der Tag anbricht, unsere lange Reise beginnen. Eine Reise, von der einige von uns oder vielleicht sogar alle, außer natürlich unser Freund und Ratgeber, der erfindungsreiche Zauberer Gandalf, nie mehr zurückkehren werden.
Der arme Bilbo konnte es nicht länger ertragen. Bei dem Wort nie mehr zurückkehren, spürte er einen Schrei in sich aufsteigen und sehr bald brach er aus.
Nein!
Dann fiel er platt auf den Boden und rief in einem fort:
Vom Blitz erschlagen! Vom Blitz erschlagen!
Und das war alles, was sie für eine lange Weile aus ihm herausbringen konnten. Sie nahmen ihn auf und brachten ihn hinüber ins Wohnzimmer und legten ihn auf das Sofa, stellten ihm etwas zu trinken hin und kehrten zurück zu ihren dunklen Geschäften.
Ein erregbarer kleiner Bursche,
sagte Gandalf, als sie sich wieder niedergesetzt hatten.
Er bekommt komische, verrückte Anwandlungen, aber er ist einer der Besten. Einer der Besten. Wütend wie ein Drache.
Wie dem auch sei, Bilbo kam in seinem Wohnzimmer wieder zu sich. Nach einer gewissen Weile
und einem kleinen Trunk
kroch er aufgeregt zur Tür des Empfangszimmers. Da hörte er Gloin Folgendes sagen.
Glaubt ihr, dass er es schaffen wird? Für Gandalf ist es leicht zu behaupten, dieser Hobbit sei wütend. Aber ein Schrei wie dieser, wer weiß, in welchem Augenblick der Erregung würde genügen, den Drachen und seine ganze Sippschaft aufzuwecken und uns alle ums Leben zu bringen. Ich meine, es klang vielmehr nach Furcht als nach Erregung. Tatsache, wenn nicht das Zeichen an der Türe gewesen wäre, so hätte ich bestimmt geglaubt, dass ich in ein falsches Haus gekommen bin. Sobald ich einen Blick auf diesen kleinen Burschen geworfen hatte, der auf der Fußmatte herumhopste, da hatte ich meine Zweifel.
Da drehte Mr. Beutlin den Türknopf und trat ein. Die Tuckseite hatte gewonnen. Er spürte, dass er ohne Bett und Frühstück losziehen konnte. Ja, sie sollten sehen, dass er wütend und kampfhungrig war. Und was den kleinen Burschen anging, der auf seiner Fußmatte herumhopste, so machte ihn das wirklich wütend. Noch lange später bedauerte der Beutlin, was er jetzt tat.
Verzeiht,
sagte er nämlich,
wenn ich einiges mit angehört habe. Ich verstehe zwar nicht, worüber ihr euch unterhalten habt, aber ich nehme an, dass ich richtig vermute, dass ihr mich für untauglich haltet. Ich werde es euch zeigen. Ich habe keine Zeichen an meiner Tür. Sie wurde erst vor einer Woche gestrichen. Und ich bin ganz sicher, dass ihr in das falsche Haus gekommen seid. Sobald ich eure merkwürdigen Gesichter gesehen hatte, kamen mir Zweifel. Aber betrachtet es nunmehr als das richtige Haus. Erzählt mir, was ihr getan haben wollt, und ich werde es versuchen. Selbst wenn ich bis zum Ende der Welt marschieren und mit den Lindwürmern in der letzten Wüste kämpfen müsste. Ich komme schließlich aus einer Heldenfamilie. Ich hatte einen Urgroßonkel, Stierbrüller Tuck.
Ja, ja, gewiss, aber das ist lange her. Ich sprach von euch. Und ich versichere euch, dass ein Zeichen an der Tür war, das Übliche im Geschäftsleben. Meisterdieb sucht gute Arbeit mit viel Aufregungen und angemessenem Lohn. So ist dieses Zeichen ja gewöhnlich zu verstehen.
Natürlich war das Zeichen da. Ich hatte es selbst angebracht. Aus gutem Grund. Ihr batet mich, den 14. Mann für eure Expedition zu finden. Und ich wählte Mr. Beutlin. Es soll mir bloß einer sagen, ich hätte den falschen Mann oder das falsche Haus ausgesucht. Und ihr könnt euch mit 13 abfinden, könnt eurem Missgeschick in die Arme laufen oder zurückgehen und wieder Kohlen kratzen. Wenn ich sage, er ist ein Meisterdieb, dann ist er ein Meisterdieb. Oder er wird einer sein, wenn die Zeit dazu kommt. Es steckt eine Menge mehr in ihm, als ihr meint. Und eine Menge mehr, als er selbst es ahnt. Nun, Wilbo, mein Junge, holt die Lampe.
Im Schein der Lampe breitete Gandalf auf dem Tisch ein Stück Pergament aus, das wie eine Karte aussah.
Dies hat euer Großvater angefertigt, Thorin. Es ist ein Plan des Berges.
Mir scheint, das wird uns nicht viel helfen. Ich erinnere mich gut genug an den Berg und die Länder in seiner Umgebung und ich weiß, wo der Nachtwald ist und die verwitterte Heide, wo die großen Drachen hausen.
Da ist oben auf dem Berg rot ein Drache eingezeichnet. Aber es dürfte nicht schwerfallen, ihn auch ohne diesen Plan zu finden, wenn wir jemals dort oben ankommen.
Da ist jedoch ein Punkt, den ihr nicht bemerkt habt. Und das ist der geheime Eingang. Seht ihr? Diese Schriftzeichen auf der Westseite und die Hand, die von den anderen Schriftzeichen her darauf hinzeigt, das bedeutet einen verborgenen Zugang zu den unteren Gewölben, wo der alte Drache die gestohlenen Schätze bewacht.
Das kann sein, dass dieser Zugang irgendwann einmal geheim war. Aber wie können wir wissen, ob er noch immer geheim ist? Der alte Smaug hat dort lange genug gelebt, um alles herauszufinden, was es über diese Gewölbe herauszufinden gibt.
Möglich, aber er kann seit Jahr und Tag mit diesem Zugang nichts anfangen.
Warum?
Weil der Eingang zu klein ist. Smaug konnte in ein solches Loch nicht hineinkriechen.
Mir scheint es aber doch ein sehr großes, mächtiges Loch zu sein.
Quiekte Bilbo, der keine Erfahrung mit Drachen hatte und sich nur auf Hobbithöhlen verstand.
Wie sollte, sehen wir einmal vom Drachen ab, eine solch große Tür draußen unbemerkt geblieben sein?
Fragte er. Er war nur ein kleiner Hobbit. Hobbits sind kleiner als die bärtigen Zwerge. Sie tragen jedoch keine Bärte.
Da gibt es Möglichkeiten genug. Aber auf welche Weise gerade dieser Zugang verborgen gehalten wurde, das werden wir, ohne an Ort und Stelle nachzuschauen, nicht herausfinden. Der Karte nach zu urteilen, gibt es dort eine verschlossene Tür, die so angefertigt wurde, dass sie genau wie der Berg selbst aussieht. So macht man das doch bei den Zwergen, nicht wahr?
Genau so.
Auch vergaß ich zu erwähnen, dass mit der Karte ein Schlüssel zu uns kam. Ein alter und merkwürdiger Schlüssel. Hier ist er,
sagte Gandalf und händigte Thorin einen silbernen Schlüssel aus.
Verwahrt ihn sicher?
Das werde ich. Jetzt sieht alles schon hoffnungsvoller aus. Bisher hatte ich keine klare Vorstellung, was zu tun ist. Wir wollten so schnell und vorsichtig wie möglich nach Osten bis zum Langen See ziehen. Danach würden die Schwierigkeiten beginnen. Wir könnten von dort aufwärts dem eiligen Wasser folgen bis zu den Ruinen von Dahl, der alten Stadt im Tal am Fuße des Berges. Aber keiner von uns denkt gern an das Haupttor. Der Fluss kommt unmittelbar aus ihm heraus und schießt durch die großen Klippen südlich des Berges. Aber aus diesem Haupttor kommt auch der Drache heraus. Viel zu oft, wenn er nicht seine Gewohnheiten geändert hat.
Das würde zu keinem guten Ende führen. Darum habe ich mich auf die Meisterdieberei verlegt. Besonders, weil ich mich an das Seitentor erinnerte. Und hier ist unser kleiner Bilbo Beutlin, der Meisterdieb. Der auserwählte und berufene Meisterdieb. Jetzt weiter. Lasst uns Pläne machen.
Zunächst wüsste ich gern ein bisschen mehr über die ganze Angelegenheit. Ich meine über das Gold und den Drachen und wie er das bekommen hat und wem es gehört.
Oh, sehr gut, erwiderte Thorin.
Sehr lange ist es her, dass in den Tagen meines Großvaters unsere Familie aus dem fernen Norden vertrieben wurde. Sie kam mit all ihren Reichtümern und ihren Werkzeugen zu diesem Berge hier auf der Karte. Dann gruben meine Vorfahren und trieben Stollen vor und machten hohe Gewölbe und große Werkstätten. Und ich glaube, dass sie auch eine ganze Menge Gold und viele Edelsteine dabei fanden. Jedenfalls wurden sie ungewöhnlich reich und berühmt. Und mein Großvater wurde König unter den Bergen.
Wie schön.
Zweifellos lockte gerade das den Drachen an. Drachen stehlen Gold und Edelsteine Und sie hüten ihren Raub, solange sie leben. Und das ist praktisch ewig, wenn sie nicht umgebracht werden. Nun, in jenen Tagen gab es eine Menge Drachen im Norden. Unter ihnen gab es einen besonders gierigen, starken und verschlagenen Drachen, Smaug genannt. Eines Tages flog er auf und kam nach Süden. In dieser Stunde läuteten alle Glocken in Dahl. Die Krieger rüsteten sich, die Zwerge stürzten aus dem großen Tor, aber dort wartete der Drache auf sie.
Smaug.
Auf diesem Weg entkam keiner. Der Fluss zerkochte in weißem Dampf, ein dichter Nebel senkte sich auf Dahl herab, und da fiel auch schon der Drache über die Krieger her. Dann ging Smaug zurück und kroch durch das Haupttor und stöberte in allen Hallen und Gängen, in Stollen und Gässchen, in Kellern, Wohnungen und Durchgängen umher. Danach war im Berginneren kein Zwerg mehr am Leben. Und er nahm alle ihre Reichtümer in Besitz. Wahrscheinlich, denn das ist Drachengewohnheit, hat Smaug alles tief in der Erde auf einen großen Haufen gestapelt und schläft darauf wie auf einem Bett. Die wenigen von uns, die draußen waren, verbargen sich. Plötzlich stießen eines Tages mein Vater und mein Großvater mit versenkten Bärten zu uns. Sie sahen sehr grimmig aus, sagten aber wenig. Wenn ich sie fragte, wie sie herausgekommen wären, bedeuteten sie mir, ich solle meine Zunge hüten. Und sie sagten, dass ich eines Tages zur rechten Zeit alles wissen würde. Ich habe mich oft über die Flucht meines Vaters und meines Großvaters gewundert. Jetzt sehe ich hier auf der Karte, dass sie eine Nebentür benutzten, die wahrscheinlich nur ihnen allein bekannt war. Augenscheinlich zeichneten sie auch diese Karte. Doch jetzt möchte ich wissen, wie Gandalf sich ihrer bemächtigte und warum sie nicht auf mich, den rechtmäßigen Erben, gekommen ist.
Ich habe mich nicht ihrer bemächtigt. Sie wurde mir gegeben. Euer Großvater wurde getötet, wie ihr euch erinnert, von einem Ork in den Bergwerken von Moria.
Verflucht sei der
Ork. Nachdem euer Großvater getötet worden war, ging euer Vater fort, denn er wollte sein Glück mit der Karte versuchen. Er hatte eine Menge von höchst unerfreulichen Abenteuern, aber niemals kam er an den Berg heran. Wie er schließlich in das Verlies des Geisterbeschwörers gekommen ist, wo ich ihn gefangen fand, das weiß ich nicht. Ich wollte euren Vater retten, aber es war zu spät. Er war ohne Verstand, redete irre und hatte fast alles vergessen. Ausgenommen die Karte und den Schlüssel. Das Einzige, was euer Vater wünschte, war, dass ihr die Karte lesen und den Schlüssel benutzen sollt. Drache und Berg sind mehr als große Aufgaben für euch.
Hört, hört!
Warf Bilbo ein und zufällig sagte er es laut.
Hört was?
Fragten sie alle und wandten sich Bilbo plötzlich zu. Er wurde darüber so verwirrt, dass er sagte,
ja, hört, was ich euch zu sagen habe.
Gern, und das wäre?
Also, passt auf. Ich würde sagen, dass ihr nach Osten gehen und euch einmal dort umschauen solltet. Schließlich gibt es da eine Nebentür. Und Drachen sollen manchmal schlafen, vermute ich. Wenn ihr lange genug dort auf der Türschwelle sitzt, so möchte ich annehmen, dass euch etwas einfällt. Und nun gut, meint ihr nicht auch, dass wir für eine Nacht lange genug gesprochen haben, wenn ihr versteht, was ich damit meine? Was haltet ihr von einem Bett und von einem frühen Aufbruch? Ich werde euch ein gutes Frühstück geben, bevor ihr auszieht.
Bevor wir ausziehen, das meint ihr doch sicher. Seid ihr nicht der Meisterdieb? Und ist das Sitzen auf der Türschwelle dort nicht euer Geschäft, gar nicht vom Hineingehen zu sprechen? Aber was Bett und Frühstück betrifft, so stimme ich zu. Ich habe 6 Eier mit Schinken gern, wenn ich eine Reise beginne. Aber fein gebraten, keine gerührten Eier. Und lasst sie bloß nicht auslaufen.
Der Hobbit musste Platz für alle schaffen und erfüllte seine Gastzimmer und machte Betten auf Stühlen und Sofas, bis er jeden verstaut hatte. Dann legte er sich in sein eigenes kleines Bett und war sehr müde und nicht gerade glücklich. Wie er so in seinem Bett lag, konnte er Thorin nebenan in seinem besten Gästezimmer vor sich hinsummen hören.
Weit
über die kalten Nebelberge, zu den tiefen Verliesen und uralten Höhlen müssen wir fort, ehe der Tag anbricht. Das bleiche, verzauberte Gold suchen.
Dies in den Ohren schlief Bilbo ein. Und es bescherte ihm recht unangenehme Träume. Es war lange nach Tagesanbruch, als er aufwachte. Bilbo sprang auf, zog seinen Morgenrock an und ging in das Speisezimmer. Dort sah er niemand, fand jedoch alle Zeichen eines ausgedehnten, aber eiligen Frühstücks. Bilbo musste einsehen, dass die Gesellschaft der Nacht zuvor keineswegs einem Albtraum entsprungen war, wie er fast gehofft hatte. Nach allem war er sogar erleichtert bei dem Gedanken, dass die ungebetenen Gäste ohne ihn fortgegangen waren und ihn nicht einmal geweckt hatten.
Aber ohne Dankeschön.
Er fühlte sich ein bisschen enttäuscht. Und dies Gefühl überraschte ihn. Die Sonne schien, die Haustür stand offen und ließ eine warme Frühlingsbrise herein. Bilbo begann laut zu pfeifen und die vergangene Nacht zu vergessen. Gerade hatte er sich ins Speisezimmer am offenen Fenster zu einem kleinen Frühstück niedergesetzt, als Gandalf hereinkam.
Mein lieber Junge, wann gedenkt ihr eigentlich zu kommen? Wie war das mit dem frühen Aufbruch? Und hier sitzt ihr nun beim Frühstück, oder wie ihr es nennt, um 10:30? Sie haben euch doch eine Nachricht hinterlassen, weil sie nicht warten konnten.
Eine Nachricht?
Du lieber Himmel, ich kenne euch nicht wieder. Habt ihr denn den Kaminsims noch nicht abgestaubt?
Was hat das damit zu tun? Ich habe genug mit dem Abwasch von 14 Leuten zu schaffen gehabt.
Hättet ihr den Kaminsims abgestaubt, so hättet ihr dies hier unter der Uhr gefunden.
Gandalf übergab Bilbo einen Brief, der natürlich auf Bilbos eigenem Briefpapier geschrieben war. Da war Folgendes zu lesen.
Thorin und Company grüßen den Meisterdieb Bilbo. Für eure Gastfreundschaft unseren aufrichtigen Dank und für euer Angebot beruflicher Hilfeleistung unsere freundliche Annahme. Bedingungen. Auszahlung bei Ablieferung. Der Betrag darf den 14. Teil des Gesamtgewinns, wenn es überhaupt welchen geben sollte, erreichen, darf ihn aber keinesfalls überschreiten. Alle Reisekosten in jedem Falle garantiert. Begräbniskosten werden von uns oder unseren Vertretern getragen, falls sich die Notwendigkeit ergeben sollte und die Angelegenheit nicht auf andere Weise geregelt werden kann. Da wir es nicht für notwendig achten, eure hochgeschätzte Ruhe zu stören, sind wir vorausgegangen, um unsere Vorbereitung zu treffen und werden eure geachtete Persönlichkeit beim Gasthaus zum Grünen Drachen .11 Uhr erwarten. Hoffend, dass ihr pünktlich sein werdet, haben wir die Ehre zu verbleiben, eure sehr verbundene Thorin und Co.
Das lässt euch gerade noch 10 Minuten. Ihr müsst laufen.
Aber
keine Zeit dafür.
Aber ich...
Auch dafür keine Zeit. Ihr müsst losgehen.
Bis zum Ende seiner Tage konnte Bilbo sich nicht erinnern, wie er herausgekommen war. Ohne Hut, ohne Spazierstock und ohne Geld. Er schnaufte mächtig, als er das Gasthaus zum Grünen Drachen auf den Glockenschlag 11 erreichte. Gerade in diesem Augenblick kamen die anderen um die Wegkehre vom Dorf her. Sie saßen auf Ponys und jedes Pony war bepackt mit allen möglichen Gepäckstücken, Paketen, Bündeln und Ausrüstungsgegenständen. Es war auch ein sehr kleines Pony dabei, augenscheinlich für Bilbo.
Auf und los geht's,
sagte Thorin.
Es tut mir schrecklich leid, aber ich bin ohne Hut gekommen, habe mein Taschentuch vergessen und kein Geld eingesteckt. Um genau zu sein, ich habe euren Brief erst nach 10.45 Uhr bekommen.
Ihr braucht nicht genau zu sein und sorgt euch nicht deshalb. Und was den Hut angeht, so habe ich einen überzähligen Kapuzenmantel in meinem Gepäck.
So nahm die Reise ihren Anfang. Sie waren noch nicht sehr lange geritten, als Gandalf auf einem prächtigen weißen Pferd erschien. Er hatte eine Masse Taschentücher mitgebracht und Bilbos Pfeife und Tabak dazu. So ritt die Gesellschaft in bester Stimmung weiter. Man erzählte einander Geschichten und sang Lieder. So ging es eine ganze Weile. Ein ausgedehnter Landstrich musste durchquert werden, der von einem achtbaren Volk bewohnt wurde, von Menschen, Hobbits, Elben und was weiß ich von wem sonst noch. Aber nach einer gewissen Zeit gelangten sie in eine Gegend, wo die Leute sonderbar sprachen und Lieder sangen, die Bilbo nie zuvor gehört hatte. Die Gasthäuser wurden rar und waren gar nicht gut. Und die Wege wurden immer schlechter. Höher und höher erhoben sich die Berge. Auf einigen standen Burgen, denen man ansah, dass sie zu bösen Zwecken erbaut worden waren. Auch das Wetter, das bisher so schön gewesen war, wie es der Mai sonst nur in fröhlichen Geschichten ist, schlug um und es wurde geradezu scheußlich.
Dabei haben wir morgen den 1. Juni. Verflixte Meisterdieberei und alles, was damit zu tun hat. Ich wünschte, ich wäre zu Hause in meiner hübschen Höhle, beim Kaminfeuer, wenn gerade der Kessel anfängt zu summen.
Es war nicht das letzte Mal, dass er sich das wünschte. Es war beinahe Nacht. Der Wind riss die grauen Wolken auf und zwischen den fliegenden Wolkenfetzen erschien der Mond über den Bergen. Sie hielten an und Thorin brummte etwas von Abendessen und...
Wo sollen wir einen trockenen Fleck zum Schlafen finden?
Bisher hatten sie nicht bemerkt, dass Gandalf verschwunden war. Er war den ganzen Weg bei ihnen gewesen. Kein Wort hatte er darüber verlauten lassen, ob er am Abenteuer teilzunehmen gedachte oder ob er ihnen nur für eine Weile Gesellschaft leisten wollte. Er hatte am meisten gegessen, am meisten erzählt und am meisten gelacht. Und nun war er einfach nicht mehr da.
Ausgerechnet, wenn ein Zauberer am nützlichsten sein könnte.
Sie zogen zu einer Baumgruppe, unter der es zwar ein bisschen trockener war, aber der Wind schüttelte den Regen von den Blättern und das Dripp-Dripp war höchst störend und unerfreulich. Auch schien das Unglück ins Feuer gefahren zu sein. Zwerge können überall und aus allem Feuer machen, mit Wind oder ohne Wind. Aber in dieser Nacht gelang es ihnen nicht. Da saßen sie, klamm und nass und laut brummend. Bilbo dachte gerade traurig darüber nach, dass Abenteuer durchaus nicht nur Spazierritte auf dem Pony im Maisonnenschein waren, als Balin rief:
Da droben ist ein Licht!
Zwischen den dunklen Stämmen konnte man ein Licht sehen. Ein rötliches, sehr angenehm aussehendes Licht. Vielleicht ein Feuer oder eine flackernde Fackel?
Jetzt ist unser Meisterdieb an der Reihe.
Geht los! Und kundschaftet dieses Licht aus. Seht zu, warum es leuchtet und ob dort alles sicher und ohne Gefahr ist. Kommt rasch zurück, falls alles in Ordnung ist. Wenn nicht, dann kommt zurück, falls ihr könnt. Falls es aber nicht geht, dann heult zweimal lang wie eine Schleiereule und einmal kurz wie eine Baumeule. Ja, und dann wollen wir tun, was wir können.
Bilbo musste losgehen, bevor er erklären konnte, dass er überhaupt wie keine einzige Eulensorte zu heulen verstand. Ebenso gut hätte man verlangen können, er solle wie eine Fledermaus fliegen. Aber wie dem auch sei, Bilbo pirschte sich also an den roten Lichtschein heran und nicht einmal einem Wiesel zuckte ein Schnurrbarthaar. Bilbo ging geradewegs auf das Feuer zu, denn ein Feuer war es, ohne irgendwen aufzustören. Und dies sah unser Hobbit. Drei mächtige große Kerle saßen rund um ein gewaltiges Feuer aus Buchenstämmen. Sie brieten Hammelfleisch an langen hölzernen Bratspießen und leckten das Fett von ihren Fingern. Ein außerordentlich wohltuender Duft stach ihm in die Nase. Auch stand ein Fass mit einem guten Tropfen neben ihnen und die Kerle tranken aus Krügen. Es waren augenscheinlich Trolle. Selbst Bilbo, trotz seines bisher wohlgeordneten Lebens, konnte das sehen an den groben Gesichtern, an ihrer Größe, an der Länge ihrer Beine, nicht zu erwähnen ihre Sprache, die keineswegs gepflegt war. Keineswegs.
Hammelfleisch gestern, Hammelfleisch heute und verdamm ich, wenn es nicht morgen auch nach Hammelfleisch riecht.
Seit langem haben wir nicht einen winzigen Fetzen Menschenfleisch gegessen. Was zur Hölle hat Bill sich dabei gedacht, als er uns in diese Gegend brachte und noch schlimmer... Das Gesöff wird auch schon alle.
Ihr könnt doch nicht erwarten, dass die Leute hier bleiben und von dir und Bert gefressen werden wollen. Mittlerweile habt ihr zusammen 1,5 Dörfer gefressen, seit wir aus dem Gebirge herunterkamen. Wie viel wollt ihr denn noch fressen? Es wäre längst an der Zeit gewesen, für einen so netten, fetten Hammelbrocken, wie dies einer war, ein Dankeschön zu sagen.
Nee? Bilbo hätte eigentlich sofort etwas unternehmen müssen. Entweder hätte er geräuschlos zurückgehen und seine Freunde warnen müssen, dass hier drei ausgewachsene Trolle in unangenehmer Laune saßen, Burschen, die gewiss einmal gebratene Zwerge oder zur Abwechslung wenigstens Ponys versuchen würden. Oder er hätte rasch eine vernünftige Dieberei ausführen müssen. Bilbo wusste es. Er hatte eine Menge Dinge gelesen, die er niemals gesehen oder selbst getan hätte. Jetzt aber war er sehr beunruhigt und ebenso entrüstet. Er wünschte sich 100 Meilen fort. Und doch, irgendwie brachte er es nicht übers Herz, stracks mit leeren Händen zu Thorin und seinen Gesellen zurückzugehen. So stand er im Schatten und zögerte. Da ihm von den verschiedenen Diebesgeschäften, von denen er gehört hatte, das Ausnehmen von Trolltaschen das am wenigsten Schwierige erschien, kroch er zuletzt hinter den Baum, vor dem Bill saß. Bert und Tom gingen ans Fass und Bill tat einen neuen kräftigen Zug. Da nahm Bilbo all seinen Mut zusammen und steckte seine kleine Hand in Bills riesige Tasche. Es war eine Geldbörse darin. Für Bilbo so groß wie ein Sack. Ach, dachte er, als er die Börse vorsichtig herausholte, und seine neue Arbeit gefiel ihm dabei schon bedeutend besser. Das ist ein schöner Anfang. Und das war es auch. Trollbörsen sind nämlich ein Unglück. Und diese war keine Ausnahme.
Hier bin ich. Wer seid ihr?
Quiekte sie, als sie aus der Tasche herausgezogen wurde. Und Bill drehte sich sofort um und griff Bilbo beim Nacken.
Teufelberg, sieh dir an, was ich gegriffen habe.
Was ist es denn?
Ja, wenn ich selbst wüsste. Hey, wer bist du?
Bilbo Beutlin, ein Meister. Ein Hobbit.
Bilbo überlegte, wie er einen Eulenruf ausstoßen konnte, bevor sie ihn erdrosselten.
Ein Meisterhobbit?
Trolle sind schwer von Begriff und sehr misstrauisch allem Neuen gegenüber.
Was zum Teufel hat aber ein Meisterhobbit mit meiner Tasche zu tun?
Kann man den wohl kochen? Du kannst es ja versuchen. Hier liegt der Bratenspieß.
Lohnt sich nicht. Er wird kaum einen Mund voll geben. Jedenfalls nicht, wenn Haut und Gräten weg sind.
Vielleicht läuft noch mehr von dem Zeug hier herum und wir können Gehacktes machen. Geh, du, kriechen da noch mehr von deiner Sorte in den Wäldern herum, du schmutziges kleines Kaninchen, du.
Bert schaute auf die braunen Pelzfüße des Hobbit. Er griff ihn bei den Zehen und schüttelte ihn.
Ja, massenweise,
schrie Bilbo, bevor er sich daran erinnerte, dass man Freunde nicht preisgeben darf.
Nein, kein einziger, nicht ein einziger.
Wie meinst du das eigentlich, massenweise und kein einziger?
Genau, was ich sage. Und bitte kocht mich nicht, meine werten Herren. Ich bin selber ein guter Koch und koche bestimmt besser, als wenn ihr mich kocht. Hoffentlich versteht ihr, wie ich das meine. Ich will wunderbar für euch kochen. Ihr sollt ein ganz großartiges Frühstück haben, wenn ihr mich bloß nicht jetzt zum Abendessen verspeist.
Arme Kröte.
Bill war gnädig. Er hatte bereits so viel Abendbrot gegessen, wie sein Magen es gerade noch vertrug. Außerdem hatte er sich eine Riesenmenge Bier einverleibt.
Arme Kröte, lass sie hopsen.
Nicht eher, als bis er sagt, was er mit massenweise und nicht ein einziger meint. Ich lege keinen Wert darauf, dass mir jemand im Schlaf die Kehle durchschneidet. Halt seine Zähne ins Feuer, bis er spricht.
Das will ich nicht. Ich hab ihn gefangen. Das ist meiner.
Du bist ein dicker Esel, Bill. Das habe ich heute Abend schon einmal gesagt. Schon einmal habe ich es gesagt.
Und du bist ein Lümmel.
Und das lasse ich mir von dir nicht gefallen. Bill Huggins, da. Da.
Dann gab es eine prächtige Keilerei. Bilbo hatte gerade noch so viel Verstand, dass er, als sie ihn auf die Erde fallen ließen, aus dem Bereich ihrer Füße kroch. Aber sein armer kleiner Fuß war in Berts Pranke sehr gequetscht worden. Auch hatte er keine Luft mehr und in seinem Kopf drehte sich alles um und um. Japsend blieb Bilbo außerhalb des vom Feuer beleuchteten Kreises liegen. Mitten während des Kampfes erschien Balin. Die Zwerge hatten aus der Entfernung den Lärm gehört und nachdem sie eine Weile auf Bilbo oder auf einen Eulenruf gewartet hatten, kroch einer nach dem anderen, so leise er es vermochte, auf das Licht zu. Kaum sah Tom den heranschleichenden Balin in den Lichtkreis treten, als er ein schreckliches Geheul von sich gab. Trolle verabscheuen ganz einfach den Anblick von Zwergen. Ungekochten. Bert und Bill hörten sofort auf zu kämpfen.
Ein Sack, Tom, ein Sack, du Sack.
Bevor Balin, der sich wunderte, wo Bilbo bei all diesem Durcheinander steckte, begriff, was geschah, hatte er schon einen Sack überm Kopf und lag auf dem Boden.
Da wird gleich noch mehr kommen, oder ich muss mich mal mächtig täuschen.
Massenweise und nicht ein einziger. Das ist es. Keine Meisterhobbits mehr, aber eine ganze Masse von diesen Zwergen hier. So also ist das zu verstehen.
Ich schätze, du hast recht. Du hast recht. Am besten, wir gehen aus dem Licht.
Und das taten sie auch. Mit Säcken in den Händen, die sie sonst dazu brauchten, Hammel und anderen Raub wegzuschleppen, warteten sie im Schatten. Und jedes Mal, wenn ein Zwerg herankam und überrascht das Feuer anschaute, die umgeschütteten Krüge und das angenagte Hammelfleisch, hopp, da hatte er einen hässlichen, übel riechenden Sack über dem Kopf und lag auf der Erde. Bald lag Dwalin neben Balin und Fili neben Kili und Dori, Nori, Ori lagen auf einem Haufen und Oin und Gloin, Bifur, Bofur und Bombur stapelten sich verhängnisvoll nahe beim Feuer.
Das wird Ihnen eine Lehre sein.
Thorin kam zuletzt, aber er ließ sich nicht ahnungslos überrumpeln. Er hatte schon ein Unglück vorausgeahnt und brauchte nicht erst die Beine seiner Freunde aus den Säcken ragen zu sehen, da begriff er schon, dass nicht alles zum Besten stand. Er blieb im Schatten stehen und fragte:
Was ist hier los?
Wer hat meine Leute niedergeschlagen?
Das sind die Trolle,
erwiderte Bilbo hinter einem Baum. Die Kerle hatten ihn ganz vergessen.
Mit Säcken lauern sie hinter den Sträuchern?
Oh, Tatsache,
sagte Thorin und schon sprang er vorwärts zum Feuer, bevor sie ihn erwischen konnten. Er griff einen dicken, an seinem Ende hellodernden Ast und Bert bekam dieses Ende ins Auge, ehe er wegspringen konnte. Das setzte ihn für eine Weile außer Gefecht. Auch Bilbo tat sein Bestes. Er bekam Toms Bein zu fassen, so gut das ging, denn es war so dick wie ein junger Baumstamm. Aber er wurde auf ein Gebüsch hinaufgewirbelt und Tom trat Thorin Funken ins Gesicht. Dafür bekam Tom den Ast in die Zähne und verlor einen von den vorderen. Aber gerade in diesem Augenblick kam Bill von hinten heran und warf einen Sack genau auf Thorins Kopf und herunter bis zu seinen Zehen. Damit war der Kampf zu Ende. Nur Bilbo hing oben im Gesträuch. Kleider und Haut zerrissen, wagte sich nicht zu bewegen aus Furcht, dass sie ihn hören könnten. Und gerade in diesem Augenblick kam Gandalf zurück. Aber niemand sah ihn. Die Trolle hatten inzwischen beschlossen, die Zwerge sofort zu rösten und erst später zu essen. Übrigens war das Berts Gedanke.
Zu blöd, die Burschen jetzt zu rösten. Das würde die ganze Nacht dauern,
sagte eine Stimme. Bert nahm an, es wäre Bill. Und schon begann der Streit von Neuem. Am Ende beschlossen sie, die Zwerge fein zu hacken und sie zu kochen.
Zu blöd, die Burschen zu kochen. Wir haben kein Wasser da. Und es ist ein ganz schöner Weg bis hinunter zur Quelle,
sagte eine Stimme. Bert und Bill dachten, es wäre Tom. Und so begann die Streiterei schon wieder und wurde hitziger denn je, bis sie schließlich übereinkamen, sich auf einen Sack nach dem anderen zu setzen, die Zwerge zu zerquetschen und sie morgen zu kochen.
Auf welchen Sack wollen wir uns zuerst setzen?
Mach endlich Schluss!
Die Nacht geht vorbei und die Dämmerung kommt früh. Pfeif endlich an!
Die Dämmerung hol euch alle! Und zu Stein sollt ihr werden!
Gerade in diesem Augenblick wurde es hell über dem Hügel. Und ein mächtiges Zittern lief durch die Zweige. Bill machte seinen Mund nicht mehr auf, denn er hatte sich in einen Stein verwandelt, als er sich bückte. Und Bert und Tom wurden zu Felsen, als sie sich nach ihm umschauten. Und so stehen sie noch bis auf den heutigen Tag. Ganz einsam, wenn sich nicht gerade ein Vogel auf sie setzt. Denn Trolle müssen vor der Dämmerung unter der Erde sein. Oder sie werden wieder zu Gebirgsstein, aus dem sie gemacht sind, und rühren sich nie mehr. Und so geschah es mit Bert, Tom und Bill.
Ausgezeichnet,
sagte Gandalf, als er hinter dem Gebüsch hervortrat und Bilbo half, aus dem Dornbusch herabzuklettern. Da begriff der gute Bilbo, es war des Zauberers Stimme gewesen, die Trolle so lange nörgeln und streiten ließ, bis das Licht kam und ein Ende mit ihnen machte. Das nächste war, die Säcke aufzubinden und die Zwerge herauszulassen. Sie waren nahezu erstickt und sehr übel gelaunt. Bilbo musste zweimal berichten, wie es ihm ergangen war, bis die Zwerge wirklich zufrieden waren.
Eine blödsinnige Gelegenheit, sich in der Meister- und Taschendieberei zu üben,
bemerkte Bombur.
Was wir brauchten, war ein Feuer und etwas zu essen.
Ja, und gerade das hättet ihr von diesen Burschen ohne einen Kampf nun einmal nicht erhalten. Jedenfalls vergeudet jetzt nicht eure Zeit. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die Trolle hier in der Nähe eine Höhle oder ein Loch haben müssen, wo sie sich vor der Sonne versteckten? Wir müssen uns umschauen.
Sie suchten die Umgebung ab, bis sie durch Gebüsch verborgen ein starkes Felsentor entdeckten, das zu einer Höhle führte. Das Felstor drehte sich mit kräftigem Schwung nach innen und sie stolperten hinein. Es gab hier eine ganze Menge an Essbarem. Darunter befand sich ein unordentlicher Haufen von geraubtem Zeug, angefangen von Messingknöpfen bis zu Töpfen voller Goldstücke, die in einer Ecke standen. Zwischen ihnen hingen Schwerter verschiedener Form, Art und Größe. Besonders zwei nahmen ihre Blicke wegen der wunderbaren Schwertscheiden und der mit Juwelen besetzten Griffe gefangen. Gandalf und Thorin ergriffen jeder eins, und Bilbo nahm ein Messer, das in einer Lederscheide stak. Für einen Troll wäre es höchstens ein winziges Taschenmesser gewesen, aber für einen Hobbit war es geradezu ein Kurzschwert. Danach schliefen sie, denn schließlich hatten sie eine bewegte Nacht hinter sich, und so unternahmen sie bis zum Nachmittag nichts weiter. Dann aber sattelten sie ihre Ponys und trotteten auf dem Pfad weiter nach Osten.
Das war Der Hobbit von John Ronald R. Tolkien. Für den Funk eingerichtet von Ingeborg Oehme-Tröntle und Heinz-Dieter Köhler. Mit der Musik von Enno Dugend. Es sprachen Bilbo Beutlin, der Hobbit, Horst Bollmann. Gandalf, der Zauberer, Bernhard Minetti. Thorin, der Zwergenkönig, Heinz Schacht. Die Zwerge, Balin, Wolfgang Spier, Gläum, Herbert Weißbach, Bombur, Herbert Grünbaum. Die Trolle, Martin Hirte, Rolf Schult und Heinz-Theo Branding. Der Erzähler war Martin Benrath. Es sang das Kollegium Vokale Köln. Ton und Technik, Dieter Stratmann und Christiane Preckel. Regieassistenz, Christoph Pragua. Regie, Heinz-Dieter Köhler.